SR3 Saarlandwelle. Region am Nachmittag.
Der Bahnhof Buß ist in die Jahre gekommen und muss dringend gemacht werden, so wie viele Bahnhöfe bei uns im Saarland. In Buß soll es jetzt passieren, und zwar für 20 Millionen Euro investiert die Deutsche Bahn mit Bundes- und Landesmitteln. Heute war offizieller Spatenstich und Lars Ohlinger war für uns dort. Lars, 20 Millionen, das ist eine Stange Geld. Was sollen da gemacht werden?
Ja, 20 Millionen sind wirklich nicht wenig. Da sollen unter anderem 3 Aufzugs- und Treppenanlagen gebaut werden, aber auch die Personenunterführung wird verlängert, denn man will auch am Stahlwerk Buß, da will man natürlich alles barrierefrei auch bauen. Auch am Stahlwerk Buß will man Zugang eröffnen, dass man auch von dieser Seite mit einem Parkplatz dorthin kommen kann, barrierefrei dann quasi den Mittelbahnsteig erreichen kann, dass auch Personen von dieser Seite nicht unbedingt dann über Buß fahren müssen, immer wenn sie auf den Bahnhof dort wollen, auf die Steige. Und das wird eine Weile dauern, voraussichtlich bis Ende des nächsten Jahres, 2026 soll das dann fertig werden.
Wird dann der Bahnhof ganz anders aussehen? Wie kann man sich das vorstellen?
Das Gelände, das wird modernisiert. Aber was aus dem Gebäude vorne wird, da muss man noch ein bisschen abwarten. Das wird wohl nicht intakt gesetzt, vermute ich mal. Insofern, da passiert einiges. Aber es wird jetzt nicht so ein großer Bahnhof, wie man das früher hatte. Denn Bahnhof Buß, das war wirklich mal ein Verkehrsknotenpunkt. Der ist schon sehr alt auch. Es gab vor 145 Jahren, so alt ist der schon, eine Verbindung nach Frankreich. Da sieht man erstmal, welche Bedeutung das hatte, Buß.
Mhm. Auch der Bahnhof in Ottweiler, der soll modernisiert werden. Und noch weitere im Saarland sollen da folgen.
Ja, ganz genau. In Ottweiler werden so rund 10 Millionen Euro investiert. Auch da wird eine Aufzugsanlage gebaut. Auch da werden wieder die Haltestellen modernisiert. Da hat man schon angefangen. Voraussichtlich soll das im Mai eröffnet werden. Das sieht gar nicht so schlecht aus, hat mir heute der Konzernbevollmächtigte der Deutschen Bahn gesagt. Aber es sollen weitere folgen. Niedtalbahn ist zum Beispiel im Gespräch. Insgesamt will die Deutsche Bahn ja 100 Bahnhöfe in ganz Deutschland modernisieren. Davon auch einige im Saarland. Aber da muss man noch mal warten, wie das wirklich so in Kraft kommt.
Das ist ja schön und gut, wenn die Bahnhöfe neu sind. Blöd aber, wenn selten ein Zug fährt. Stichwort abgehängtes Saarland. Du hast gerade gesagt, auch der Chef der DB Rheinland-Pfalz und Saarland war da. Was hat er dazu gesagt?
Ja, ich habe ihn natürlich dazu gefragt, sind wir denn hier abgehängt? Das ist ja immer ein Vorwurf, der gerne gebracht wird. Mhm. Er sieht das ein bisschen anders, logischerweise in gewisser Weise. Er sagt, wir haben ja 4 Zugpaare auch nach Paris. Einerseits, andererseits gibt es diese Verbindung nach Berlin, die wir auch sehr beworben haben. Und da ist es einfach so, dass die Deutsche Bahn sagt, das muss jetzt in Fahrt kommen nach Berlin. Dass viele Fahrgäste dort einsteigen, gerade aber auch Paris, da ist man so in Konkurrenz natürlich mit Straßburg, aber auch mit Stuttgart, da steigen deutlich mehr Leute ein, da werden deutlich mehr Fahrkarten auch verkauft. Und da guckt man jetzt genau hin, okay, wie wird sich das entwickeln nach Berlin, um vielleicht nach Buß zurückzukommen, was ich auch nicht wusste, immerhin 1300 Personen steigen da jeden Tag ein. Mhm. Da sieht man erstmal, auch im Saarland hat man doch eine gewisse Kraft an Fahrscheinen, die man da verkaufen kann.
Ja, und der Bahnhof wird dann spätestens Ende nächsten Jahres schicker sein, denn 20 Millionen Euro werden da investiert. Danke, Lars Ohlinger, für die Infos. Im neu gewählten Bundestag ist die AfD die größte Partei in der Opposition. Und wie geht man mit ihr um? Um diese Frage gibt es seit dieser Woche wieder eine Diskussion, auch innerhalb der CDU bzw. der Union. Auslöser war unter anderem eine Aussage vom stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden im Bund, Jens Spahn. Er hat gesagt, bei Verfahren und Abläufen im Bundestag solle man mit der AfD so umgehen wie mit allen anderen Oppositionsparteien, also in Grünen und Linken auch. Denise Friemann aus der SR Landespolitik-Redaktion ist jetzt bei mir im Studio. Ja, für diese Aussage gab es ganz schön viel Kritik von allen Seiten, ne?
Ja, genau. Also zum einen natürlich von den anderen Parteien, das ist relativ normal, aber im Bund auch von der Union selbst. Klar, es gibt natürlich auch viele, die sich hinter Jens Spahn stellen, sein Kollege und ebenfalls Fraktionsvize Johann Wadephul zum Beispiel. Der würde der AfD auch wichtige Posten, wie zum Beispiel den Vorsitz in Ausschüssen, zugestehen. Der Unionspolitiker Roderich Kiesewetter hingegen, der ist der Vizevorsitzende des Parlamentarischen Kontrollgremiums, die machen so Sachen wie zum Beispiel auch den Verfassungsschutz kontrollieren, der sagt, die AfD sei eine Gefahr für Deutschland und er findet, dass man die AfD jetzt nicht einfach so sicherheitsrelevante Ausschüsse leiten lassen solle. Spahn hat sich da gestern Abend bei Markus Lanz dann nochmal verteidigt und gesagt, dass er sich auch falsch verstanden fühlt.
Was ich ja nur erlebe seit ein paar Tagen, ist diese maximale Empörung. Mir werden Worte in den Mund gelegt, das Wort normal, normalisierung habe ich nicht benutzt.
Ja, er sagt auch, er bekomme jetzt eben Hassnachrichten und Drohungen. Da muss man ganz klar sagen, das geht natürlich gar nicht. Aber das zeigt auch, dass das offensichtlich ein großes Streitthema ist.
Du hast ja auch bei der CDU im Saarland nachgefragt. Saar-CDU-Generalsekretär Wagner hat zum Beispiel gesagt, man dürfe die AfD nicht dämonisieren. Stellt sich also auch irgendwie ein Stück weit hintersparen. Mhm. Aber es gibt auch Mitglieder der Saar-CDU, die das anders sehen.
Ja, genau. Einer, der das ganz anders sieht, ist zum Beispiel der Ex-Ministerpräsident und immer noch Landtagsabgeordneter Tobias Hans von der CDU.
Die AfD ist keine normale Partei und die AfD ist nicht okay. Und sie stehen für eine menschenverachtende Politik, für ein menschenverachtendes Programm. Die AfD ist in Teilen als gesichert rechtsextrem eingestuft. Und deswegen bin ich gegen jede Art von Lockerungsübungen im Umgang mit der AfD. Und ich glaube, schon gar nicht sollte die CDU Beschützerin der AfD sein im Umgang oder in irgendeiner Form.
Spahn hatte ja zum Beispiel auch angesprochen, dass nun mal einfach viele Menschen, wie du gerade schon gesagt hast, die AfD gewählt haben und dass man das respektieren müsse. Tobias Hans sagt aber zum Beispiel, nur weil eine Partei demokratisch gewählt wird, sei sie noch lange keine demokratische Partei. Mhm. Ich hatte dann auch noch mit Marc Speicher gesprochen. Der ist der Landesvorsitzende der CDA. Das ist sozusagen der soziale Flügel der CDU. Und er sagt auf der einen Seite, man müsse klare Kante gegen die AfD zeigen, sie inhaltlich stellen, weil sie ein selbsterklärter Gegner des Vaterlandes sei. Auf der anderen Seite sagt er aber auch, der bisherige Umgang mit der AfD, der sei nun mal gescheitert und man müsse jetzt umdenken. Einen offensichtlichen Unterschied, das muss man hier einfach nochmal sagen, zwischen den Oppositionsparteien, den gibt es auf jeden Fall. Die AfD ist in Teilen gesichert rechtsextrem. Sie wird im ganzen Land als rechtsextremer Verdachtsfall vom Verfassungsschutz beobachtet. Und die anderen Oppositionsparteien, also Grüne und Linke, eben nicht.
Vielen Dank, Denise Friemann aus unserer Landespolitikredaktion. An dem Umgang mit der AfD im Bund hat sich mal wieder ein Streit entbrannt. Auch im Saarland gibt es Gegner und Befürworter. Unsere Flüsse werden immer wärmer. Grund ist der Klimawandel und das ist schlecht für die Umwelt. Wir haben ja schon mehrfach drüber gesprochen. Eine Studie aber der Technischen Universität Braunschweig zeigt, diese Wärme können wir nutzen. Also wir könnten zum Beispiel mit dem Fluss vor unserer Haustür heizen. SR-Wirtschaftsreporter Sven Bezellis hat mit den Studienmachern und Energiebetrieben im Saarland drüber gesprochen. Er ist jetzt bei mir im Studio. Sven, wie genau soll das denn gehen?
Also die Idee dahinter ist eigentlich recht einfach. Die TU Braunschweig hat festgestellt, dass die Flüsse hier bei uns in Deutschland seit 1950 um 2 Grad wärmer geworden sind als Folge des Klimawandels. Mit einer sogenannten Flusswasserwärmepumpe könnte man diese 2 Grad aber abgreifen und damit die Städte beheizen. Mhm. 80 Großstädte hat man sich dafür in Deutschland angeschaut. Mehr als die Hälfte davon könnten ihren gesamten Energiebedarf in der Heizperiode, also im Herbst und im Winter, decken zu 100%. Also nicht nur die Privathaushalte, sondern auch zum Beispiel den Bedarf der Industrie decken oder der städtischen Infrastruktur.
Mehrere Großstädte haben Sie sich angeguckt. Saarbrücken ist auch in der Studie erwähnt. Was kann das hier für uns bedeuten?
Also Saarbrücken schneidet da ziemlich gut ab. Klar, die Gewinner der Studie sind natürlich die Großstädte am Rhein. Der Fluss ist einfach deutlich größer, ergo kann man daraus auch mehr Energie gewinnen. Mhm. Aber die TU Braunschweig sagt auch ganz deutlich, mit der Saar könnte Saarbrücken immerhin alle Privathaushalte 2-mal heizen. Mhm. Dazu kommt, dass die TU Braunschweig auch nochmal ganz deutlich gemacht hat, nicht nur die Saar kann zur Energiegewinnung herzugezogen werden, auch die kleineren Flüsse bei uns, mit denen könnte man heizen. Dann vielleicht nicht nur ganze Städte, aber zumindest einzelne Gebäude oder Stadtteile, je nachdem, wie praktikabel das ist.
Das ist jetzt erstmal die Theorie. Gucken wir auf die Praxis. Kann sich das denn überhaupt umsetzen lassen?
Also ganz konkret bei uns in Saarbrücken plant Energie Saarlorlux eigene Flusswasserwärmepumpen an gleich 2 Orten. Sollen da insgesamt 3 Stück entstehen in den kommenden 20 Jahren. Die erste soll noch in diesem Jahrzehnt, schätzungsweise 2029, aufgestellt werden und dann Saarbrücken über Fernwärme beheizen. Übrigens, unsere europäischen Nachbarn, die gehen da schon mit gutem Beispiel voran. Einer der ältesten Flusswasserwärmepumpen steht zum Beispiel in der Schweiz und beheizt seit den 1930er Jahren das Züricher Rathaus. Aber natürlich auch die Skandinavier, die haben da schon längst solche Kraftwerke. Oder auch hier in Deutschland bei uns am Rhein steht in Mannheim Deutschland größtes Kraftwerk.
Stichwort Umweltschutz. So eine Flusswasserwärmepumpe ist natürlich nur umweltfreundlich, wenn sie mit erneuerbaren Energien betrieben wird. Darüber hinaus wird der Fluss ja auch noch um 2 Grad abgekühlt. Kann das dann nicht für das gesamte Ökosystem zum Problem werden?
Das ist tatsächlich etwas, über das muss man sich bei einem Bau von so einer Flusswasserwärmepumpe Gedanken machen. Das hängt natürlich immer von den Bedingungen ab, wie das Wasser den Fluss so entlang fließt. Für die Natur ist das aber grundsätzlich schon auch ein Problem, wenn ein Fluss, ich sag mal ganz salopp, in Saarbrücken plötzlich 2 Grad kälter geworden ist. Mhm. Dafür gibt's dann aber auch entsprechende Umweltschutzmethoden, in denen zum Beispiel warmes Wasser flussabwärts wieder hineingeleitet wird, um den Effekt dieser Kraftwerke zu mildern.
Auf jeden Fall spannend in der Theorie. Sven Berzellis, vielen Dank. Aus der Wirtschaftsredaktion hat uns über eine neue Studie der TU Braunschweig auf den Stand gebracht, und zwar Heizen durch Saarwasser. Könnte bald möglich sein bei uns. Ostern ist nicht nur die Zeit der Eiersuche und vielleicht bei Ihnen auch noch der Kirchgänge, sondern traditionell auch die Zeit der Ostermärsche, Demonstrationen für Frieden. Eine lange Tradition haben die Ostermärsche ja seit den 60ern, wo die Leute gegen Aufrüstung und Krieg auf die Straße gegangen sind. Seit dem Krieg in der Ukraine ist so ein Ostermarsch auch wieder aktuell und das Thema. Herbert Mangold hat sich deswegen mit den Mitgliedern des Friedensnetzes Saar getroffen.
Flagge zeigen und in der Öffentlichkeit sichtbar bleiben, das ist für die Friedensaktivisten wichtig.
Hallo Albert, hallo Thomas, schön, dass ihr den Weg gefunden habt.
Die Zu- und Abnahme der Aktiven haben Thomas Hagenhofer und Albrecht Ottenbreit jahrzehntelang selbst erlebt.
Da gab es Jahre, da ging das ganz klein los, die aber ganz weit marschiert sind, über viele Dutzende Kilometer und über mehrere Tage.
Damals war es tatsächlich große Menge Menschen. Ja. Und das hat auch einem dann wirklich das Gefühl gegeben, dass man sozusagen eben nicht nur so eine ganz, ganz schmale Minderheit in der Gesellschaft ist. Während heute ist das anders. Das muss man, glaube ich, klar so sehen. Wir sind in der klaren Minderheit und der Mainstream ist völlig anders gepolt.
Nach eigenen Schätzungen gehören zum aktiven Kern im Saarland noch 40 Personen. Früher waren es 10-mal so viel. Vereinzelt kommen neue Mitglieder dazu, so auch die 46-jährige Marilyn Hype.
Diese Eskalationsspirale führt zu einem Krieg und kann zu einem großen Krieg führen. Und das war ja damals genau dasselbe.
Sie ist inzwischen beim Friedensnetzwerk seit einem Dreivierteljahr mit dabei.
Ich bin ja Mutter von einer Tochter, die noch relativ jung ist, und da hat man viel Kontakt mit jungen Menschen, mit Eltern, und die haben alle dieselben Ängste wie ich. Aber die sind alle verunsichert. Es gibt so viele Diskussionen in den Medien, die auch unterschiedlicher Art sind, dass sie gar nicht mehr wissen, was ist jetzt richtig, was ist falsch. Was aber alle wissen, sie wissen alle, sie wollen in Frieden leben und sie wollen, dass ihre Kinder in Frieden leben und nicht in irgendeinen Krieg ziehen müssen. Das haben wir alle gemeinsam. Und alle wollen was tun, aber sie wissen, glaube ich, nicht was.
Die älteren Mitglieder sind seit mehreren Jahrzehnten dabei. Regelmäßig veranstalten sie Mahnwachen. Und so kam auch Waltraud Andruet mit einigen Soldaten ins Gespräch, als sie in Felsberg kürzlich bei einer Veranstaltung demonstrierte.
Nicht alle wollten mit uns reden, aber doch viele, auch die was zu sagen haben. Und mit denen habe ich gut diskutiert in dieser Angelegenheit. Und einer hat sogar auch gemeint, als ich ihn gefragt habe, wenn ihre Kinder müssten in den Krieg einziehen, wie ist das bei Ihnen dann? Da sagt er auch, ich könnte mir das nicht vorstellen, dass meine Kinder in den Krieg ziehen, obwohl er ja auch beim Militär ist. Aber das Problem ist ja, wir kennen das ja alle, es waren ja keine mehr in diesem Sinne eingezogen worden. Er war auch ein Jahr in Afghanistan und weiß schon, worum es gegangen ist. Und ihm ist schon Angst und Bange.
Am Samstag sind sie wieder unterwegs und demonstrieren auf dem Ostermarsch in Saarbrücken. Für die Friedensaktivisten sind Waffen keine Antwort auf die Kriegssituationen in dieser Welt. Ihr Motto in diesem Jahr: friedensfähig statt kriegstüchtig.